Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon Henry Bernhard. 35 Jahre ist der Mauerfall bald her, 35 Jahre die Flucht zehntausender Ostdeutscher über Ungarn in den Westen, 35 Jahre auch die Demonstrationen in Leipzig, in Plauen, in Dresden, in Berlin gegen die SED-Herrschaft. 34 Jahre ist Deutschland wiedervereinigt und es rumpelt mächtig in Politik und Gesellschaft zwischen Ost und West, aber auch innerhalb des Ostens. Einer, der die Debatten nicht nur verfolgt, sondern prägt, ist der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Er kennt nicht nur die Geschichte der deutschen kommunistischen Bewegung, die Geschichte der DDR, der Staatssicherheit, des Endes der DDR, sondern er schaut in seinen Veröffentlichungen auch auf die nahe Vergangenheit des Vereinigungsprozesses und auf die Gegenwart. Und das sehr gern meinungsstark. Sein neues Buch Freiheitsschock, eine andere Geschichte Ostdeutschlands von 1989 bis heute ist vor 5 Wochen erschienen und schon in der 7. Auflage. Trifft also offensichtlich einen Nerv. Ilko Sascha Kowalczuk sitzt mir nun gegenüber. Wir zeichnen das Gespräch 3 Tage vor der Sendung auf. Herr Kowalczuk, Freiheitsschock ist ja eine Wortschöpfung von Ihnen. Man findet es bei der Suche im Internet nicht ohne Ihren Namen. Welchen Freiheitsschock haben Sie denn 1989 erlebt?
Gar keinen. Aber der Begriff stammt nicht von mir. Erst nachdem ich das Manuskript abgeschlossen und das Buch bereits so im Druck war, dass ich es nicht mehr verändern konnte, habe ich festgestellt, dass bereits in einem Buch eines von mir hochgeschätzten Autoren, eines Freundes auch noch, nämlich von Giorgi Dalos, in seinem Buch, auch noch erschienen im gleichen Verlag wie mein Buch, über 1989, über die Revolution in Osteuropa, dieser Begriff bereits einmal auftaucht. Ich habe umgehend Giorgi einen Brief geschrieben und habe mich bei ihm entschuldigt, dass ich diesen Begriff benutze, ohne auf ihn zu verweisen. Und Giorgi schrieb mir zurück, Ilko, wir sind eben Brüder im Geiste. Und das war für mich sozusagen dann nochmal ein, wie so ein Ritterschlag, über den ich mich sehr gefreut habe, dass er das auch zudem noch so sportlich genommen hat.
Und die anderen Ostdeutschen, über die Sie schreiben, war es für die ein Schock? Sie wollten doch die Vereinigung, die D-Mark, das politische System der Bundesrepublik. Sie kannten es doch alles aus dem Westfernsehen.
Ich glaube, man muss hier sehr stark differenzieren, unterscheiden, über wen reden wir wann, zu welchem Zeitpunkt. Es gab eine Minderheit von DDR-Menschen, die die SED-Diktatur nicht nur so satt hatten, dass sie weg wollten, sondern dass sie auch etwas tun wollten. Und das waren die Akteure der Freiheitsrevolution, das war eine Minderheit, 200.000-300.000 Menschen bis Ende Oktober und 200.000-300.000 Menschen, die abgehauen sind. Die Masse stand hinter der Gardine und wartete ab. Das ist ganz normal in Revolutionen. Das ist bei jeder Revolution so, dass die Mehrheit abwartet, was die Minderheit, die das alte Regime verteidigt und die Minderheit, die das Regime überwinden will, wie der Kampf ausgeht. Und je nachdem, wer der Sieger ist, auf dessen Seite schlägt sich in der Regel die Mehrheit und tut anschließend auch noch so, als wenn sie da schon immer gestanden hätte. Und genau das ist auch 1989, Anfang November passiert, als klar war, wohin die Reise gehen würde. Und insofern haben die Menschen, die wirklich unter Einsatz ihrer Existenz, unter hohem persönlichen Risiko sich für Demokratisierung der DDR, für Freiheit eingesetzt haben, natürlich diesen ganzen Prozess auch als einen enormen Freiheitsgewinn wahrgenommen. Und das zog sich dann eben auch durch die 1990er Jahre. Das haben auch viele andere Menschen dann so angenommen und sich gefreut und die neuen Herausforderungen, die neuen Möglichkeiten genutzt. Aber es gab eben auch viele, viele Menschen, die mit diesen neuen Möglichkeiten eben nicht klarkamen. Und da muss man eben noch mal eins ganz deutlich sagen, was vielleicht vielen nicht so klar ist. Die große Mehrheit der DDR-Menschen hatte Ende der 80er Jahre die DDR, die SED-Diktatur, so wie sie war, wirklich satt. Sie wollten damit nichts mehr zu tun haben, sie wollten andere Verhältnisse haben. Das ging bis in die Institutionen des Systems hinein. Revolutionen gewinnen nur gegen schwache Systeme, nicht gegen starke, die sich noch groß verteidigen können. Das war dann eben auch im Ostblock so gegeben, aus verschiedenen Gründen, über die wir vielleicht heute nicht nochmal reden müssen. Und diese Mehrheit, die weg wollte aus der DDR, ich sag mal 90-95% wollten weg, wollten nicht unbedingt dort ankommen, wo sie dann gelandet sind. Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Da gibt es, glaube ich, auch ein großes Missverständnis in der Wahrnehmung dieser Ereignisse, insbesondere durch den Westen, dass viele glaubten, dann auch befeuert durch Wahlergebnisse, dass das Weggehen gleichbedeutend war mit dem Ankommen wollen.
Dieses politische System der Bundesrepublik, in dem die Leute dann ankamen, entweder damals durch Flucht oder jetzt einfach durch die Wiedervereinigung, basiert ja stark auf den Parteien. Aber die sind ja im Osten gar nicht so richtig angekommen, bis auf in Teilen die CDU und dazu die niedergehende SED, PDS, Linke, immer weniger, wie wir jetzt sehen. Und nun steigen neue Parteien auf im Osten, gerade im Osten, natürlich auch im Westen, aber im Osten sind die besonders stark, populistische Parteien. Wird denn Demokratie, wird Beteiligung im Osten anders gedacht?
Also das Grundproblem und eine entscheidende politische Differenz zwischen Osten und Westen, die bis heute fortbesteht, ist die unterschiedliche Parteibindungsquote. Und das ist ein Problem für die Demokratie, weil das Grundgesetz sagt, wir leben in einer Parteiendemokratie. Und wenn die Parteien schlecht verankert sind in der Gesellschaft, dann hat man per se ein Problem. Die Parteibindungsquote ist ja auch im Westen in den letzten Jahrzehnten enorm zurückgegangen, dramatisch zurückgegangen, aber immer ist sie im Osten seit etwa Ende der 90er Jahre 10-mal so gering wie im Westen. Und daraus resultieren eben auch viele andere Probleme, Folgeprobleme, dass es eben diese Bindung an bestimmte politische Milieus nicht gibt. Und das betrifft eben auch heute die beiden extremistischen Parteien AfD und BSW, weil beide zwar einen großen Zuspruch im Osten haben, aber übrigens beide aus unterschiedlichen Gründen nicht über die Mitgliedschaft im Osten in der ostdeutschen Gesellschaft verbunden sind. Und insofern sehe ich hier eine große Herausforderung für die Demokratie. Das trifft aber eben andererseits auf eine Gesellschaft im Osten, die das, ich würde fast sagen, programmatisch auch von sich weist. Demokratie und Freiheit, repräsentative Demokratie leben eben davon, dass man mitmacht, dass man sich einmischt, dass man sich in seine eigenen Angelegenheiten dafür verantwortlich fühlt, einmischt, sich dafür engagiert. Und genau das ist der Punkt, an dem es meines Erachtens in meiner Perspektive, in meiner Analyse im Osten seit 35 Jahren extrem hapert, weil eine relevante Gruppe im Osten die Hälfte bis zwei Drittel der Meinung sind, dass ihre Angelegenheiten vom Staat geregelt und gelöst werden müssen. Und daher kommt dann natürlich auch eine große Unzufriedenheit mit dem Staat, weil der liberale Staat diese Aufgaben, die ihm dazu geschoben werden, dafür gar nicht gemacht ist und dafür gar nicht zuständig ist.
Sie selbst schreiben über die Ostdeutschen, Zitat, es herrscht bei etwa zwei Dritteln ein anderes Staats- und Gesellschaftsverständnis. Der Staat hat für alles zu sorgen. Zitat Ende. Wenn ich jetzt auf Demonstrationen gehe im Osten, erlebe ich aber auch einen starken libertären Geist, der quasi genau dagegen sagt und der sagt, der Staat soll sich doch bitte raushalten aus meinem Leben. Ist das vielleicht eine Form von Pubertät auch, um das mal zu übertragen in die menschliche Psyche?
Also was ich wahrnehme, ist ein großer Hass auf den Westen, ein großer Hass auf den liberalen Staat, der für alles und nichts kritisiert wird. Also das geht ja auch so weit, ja, in der DDR hätten wir so eine Corona-Diktatur nicht gehabt. Dann kann man irgendwie nur sagen, also liebe Leute, in der DDR gab es Impfzwang. Und da zwar diskussionslos. Ich weiß gar nicht, worüber ihr hier mit uns redet. Haben die Leute vergessen oder wollen sie nicht wahrhaben? Der Freiheitsbegriff, der dort grassiert, ist meines Erachtens ein unsozialer, ein Begriff, der vor der persönlichen Verantwortungsübernahme zurückschreckt und der einen eigenen Staat fordert, der sehr autoritär ist. Ich spreche von der Diktatur der Mehrheit, die dort angestrebt wird. Und dahinter liegt eben auch das Missverständnis, dass viele nicht realisieren wollen, dass die repräsentative Demokratie nicht nur auch Minoritätsrechte beachtet und denen auch Geltung verschafft, sondern dass die repräsentative Demokratie Ausdruck einer Kompromissgesellschaft ist und nicht einer Konsensgesellschaft. Und Kompromisse müssen miteinander ausgehandelt werden. Und das ist so nach meiner Beobachtung etwas, was in einigen Teilen Ostdeutschlands bisher nicht wirklich verstanden worden ist.
Da muss ich mich erinnern an eine Demonstration gegen einen Moscheebau in Erfurt. Einige Jahre schon her, wo eine Frau sagte, wir brauchen keine Moschee. Da kann ich natürlich nur zustimmen. Ich brauche auch keine Moschee, natürlich nicht. Aber es gibt immer andere Menschen, die eine Moschee brauchen. Ja? Und das ist, glaube ich, nicht verstanden worden, dass Demokratie eben nicht bedeutet, dass die 51% über die 49% herrschen können. Ja?
Exakt. Und deswegen spreche ich im Anschluss an Debatten aus dem 19. Jahrhundert schon, dass das Ziel eben auch von AfD und BSW ist, eine Diktatur der Mehrheit zu errichten. Und das ist, wenn man so will, der Gegensatz zu einer repräsentativen Demokratie und auch der Gegensatz zu einer offenen Gesellschaft.
Sie sprachen ja gerade vom Grundgesetz und den Parteien, aber im Grundgesetz steht ja, wenn ich mich recht entsinne, drin, die Parteien wirken an der Willensbildung mit. Das heißt, sie müssten gar nicht so im Zentrum stehen, es wären auch andere Formate denkbar. Müsste man dann vielleicht für den Osten andere Formate auch entwickeln?
Im Kern haben wir eine Parteiendemokratie, so ist das auch festgelegt. Das schließt aber eben natürlich andere Formen nicht aus. Ja? Und wir wissen das aus vielen Forschungen. Nichts stärkt Demokratie so stark wie Partizipation und Partizipationsmöglichkeiten. Und tatsächlich ist es ja so, dass viele Menschen der Meinung sind, Demokratie ist für sie nur erlebbar, erfahrbar, indem sie an die Wahlurne gehen und regelmäßig ihre Stimmen bei Wahlen abgeben. Das ist aber, wenn man so will, der schlechteste aller denkbaren Fälle. Denn eigentlich geht es bei der Demokratie eben auch darum, sich über Basisarbeit, über verschiedene andere Formen einzumischen, mitzumachen. Demokratie ist wahnsinnig anstrengend, viel anstrengender als das Leben und auch als Entscheidungsfindung in einer Diktatur. Und das muss man eben auch erlernen und erlernt haben, wie Entscheidungen zustande kommen, wie zäh das sein kann, dass es auch da dann am Ende nicht mehr um Meinung geht, sondern um Sachargumente. Das ist ein großer Unterschied gewissermaßen zu den Erregungsspiralen, die wir permanent in der Öffentlichkeit beobachten können. Sachliche Diskussionen gehen anders und insofern glaube ich, sind alle gut beraten, die seit Jahr und Tag darüber nachdenken, wie man die Partizipationsmöglichkeiten so erweitern kann, dass Menschen sich einbringen können und zwar nicht nur in Diskussionen, sondern auch nachhaltig, indem das, was sie wollen, dann eben auch in Aushandlungsprozessen mit vertreten können und praktisch an der Kompromisssuche, und das ist ja der Kern von Demokratie, an der Kompromisssuche, um Entscheidungen herbeizuführen, beteiligt werden. Und das kann eben nicht nur über Parlamente und parlamentarische Gremien erfolgen, sondern eben auch über andere Formen von Bürgerbeteiligung.
Anfang der 90er kam ja erstmal die Treuhand, die Deindustrialisierung, Massenarbeitslosigkeit. Hatten die Ostdeutschen überhaupt den Atem, Freiheit zu lernen, Selbstbestimmung, Selbstorganisation? Oder wurden sie nicht einfach von Akteuren zu Opfern der Geschichte in der Zeit?
Nee, sie wurden keine Opfer. Sie waren Akteure, sie waren der Souverän. Sie waren der Souverän, der das auch so gewählt hat. Das war nichts, was ihnen übergestülpt wurde. Natürlich sind bestimmte Prozesse abgelaufen, die so sich niemand vorstellen konnte, die auch so nicht geplant war. Stichwort Treuhand, aber um das mal ganz klar zu sagen, die Treuhand ist auch so ein Sack, auf den immer alle einprügeln und als wenn gewissermaßen die Treuhand das Grundübel ist. Nein, das war es nicht. Die Treuhand war ein Instrument der Bundesregierung, die damit ihre Wirtschaftspolitik versuchte zu begründen. Die Treuhand steht vor allen Dingen für eine große Ahnungslosigkeit. Das muss man einfach sagen. Im Westen hatte man 1990 keine wirklichen Vorstellungen davon über den wahren Zustand der DDR-Wirtschaft. Wenn man sich die ersten Prognosen der Treuhand noch anschaut, da ging man davon aus, dass man mehrere Milliarden Gewinn machen wird. Das hat eben etwas damit zu tun, wie man die DDR in den 70er und 80er Jahren in der Bundesrepublik auch wahrgenommen hat. Also ich halte nichts davon, immer die Treuhand irgendwie sozusagen als den großen Beselbub dahin zu stellen. Da ist viel Quatsch gelaufen und da ist auch sind Ungerechtigkeiten gelaufen und da gab es auch eine kriminelle Energie. Das ist alles gar keine Frage, aber im Gesamtkonzept kann ich als Historiker nur sagen, ist mir das zu einseitig. Es gab ein größeres Problem als das Wirtschaftsproblem. Der Übergang von der kommunistischen Planwirtschaft, sozialistischen Planwirtschaft zur sozialen Marktwirtschaft war extrem hart, extrem schnell und extrem radikal in Ostdeutschland, so wie nirgendwo sonst im postkommunistischen Raum. Zugleich war die soziale Abfederung so weich wie auch sonst nirgendwo im postkommunistischen Raum. Und das hat etwas anderes befördert, nämlich ein Phantomschmerz. Arbeiten im Osten hieß ja eben nicht nur zur Arbeit zu gehen und Lohn und Gehalt einzusacken, sondern das Arbeiten in der DDR war ja in ein System von kultureller Betreuung, Gesundheitsbetreuung, Vorsorgebetreuung, Urlaub, Sport, alles war gewissermaßen um den Arbeitsplatz herum gruppiert. Das war der sogenannte nicht produktive Bereich, der Kombinate, der Betriebe, der staatlichen Einrichtungen war. Und die brachen als Erste zusammen, weil als Erstes die nicht produktiven Bereiche ausgegliedert worden sind. Und damit brach ein Großteil des sozialen Kulturlebens zusammen. Und das ist gewissermaßen das viel größere Problem. Ein Arbeitsplatz, den man verliert, den kann man jemandem irgendwie auch woanders wiedergeben. Selbst wenn das in der Biografie und in dem Sozialisationsverlauf bislang nicht vorgesehen war. Das ist ein großes Problem natürlich, wenn man darauf nicht vorbereitet ist. Aber das kann man abfedern durch einen anderen Arbeitsplatz, eine andere Institution. Aber die sozialen und kulturellen Positionen, die in der DDR damit verbunden waren, auch die sozialen Beziehungen, die kann man nicht zurückgeben, weil die sind zerstört worden, programmatisch. Aber, und das muss man ganz klar sagen, durch die ostdeutsche Gesellschaft selbst. Also da ist nicht der böse Westler gekommen und hat das alles kaputt gemacht, sondern das ist durch die Einführung der D-Mark passiert und das war der Mehrheitswille der Ostdeutschen. 80% wollten die D-Mark so schnell wie möglich. Und das waren die Implikationen, mit denen niemand gerechnet hatte. Am liebsten hätten die Leute sozusagen weiter Trabi hergestellt und wären dann trotzdem im Mercedes durch die Gegend gerauscht und das funktioniert halt nicht.
Freiheit hat ja was mit Selbstbestimmung zu tun, mit dem Recht zur Freiheit, aber auch mit dem Willen zur Selbstbestimmung. Mangelt es den Ostdeutschen in ihrer Sicht an diesem Willen zur Freiheit?
Das weiß ich gar nicht, ob es ein Wille ist. Ich würde sagen, viele Ostdeutsche, nicht alle, aber viele Ostdeutsche haben ein Problem damit, den Kern von Freiheit für sich selbst zu akzeptieren. Der Kern von Freiheit bedeutet für mich Verantwortungsübernahme, soziale Verantwortungsübernahme, soziales Verhalten und mich in meine eigenen Angelegenheiten einzumischen. Das heißt, ich muss aktiv werden und ich kann nicht darauf warten, dass jemand für mich die Dinge regelt. Und das scheint mir das größte Problem zu sein, was man auch daran sieht, wie schwach nach wie vor die Zivilgesellschaft in Ostdeutschland entwickelt. Es gibt sie natürlich, aber viel zu schwach, um ein starkes Korrektiv zu Staat und repräsentativer Demokratie sein zu können.
Viele Ostdeutsche, das hört man ja immer wieder, fühlen sich nicht gesehen, nicht repräsentiert, nicht wahrgenommen. Was meinen Sie, geht es da um diese statistisch ja doch signifikante Unterrepräsentation der Ostdeutschen in Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Hochschulen, Gerichten und so weiter? Oder geht es um was anderes, um was Gefühltes?
Also man muss ganz klar sagen, es war in den 1990er Jahren dieser radikale Elitenaustausch, der radikale Bruch mit den alten Eliten gewollt. Politisch gewollt und zwar nicht nur von einer kleinen Gruppe, sondern von der Mehrheit der Gesellschaft. Denn die, die dort immer gewählt worden sind, mehrheitlich, und zwar auf der Bundesebene wie der Landesebene im Osten, standen für diesen radikalen Elitenaustausch. Es ging auch gar nicht anders, wenn man sich überlegt, dass die Währungsunion am 1. Juli 1990 in meiner Perspektive die tiefste Zäsur im Prozess der Deutschen Einheit, tiefer als der Mauerfall. Unter dem Mauerfall konnte man sich, wenn man wollte, irgendwie noch distanzieren und beziehungsweise man blieb eben in seinem Dorf sitzen und sagte, ja, nun schmeiß die Mauer um, ich fahre trotzdem nicht hin. Bei der Währungsunion, die 75-80% der Ostdeutschen so wollten und so schnell wollten, wie sie kamen, die hatte zur Implikation, dass westliche Eliten praktisch in dieser historischen Sekunde auch dabei sind, um die neuen Institutionen, die die Stabilität der D-Mark garantieren sollten, auch zu führen. Und das galt dann eben auch für alle anderen Institutionen, die im Osten aufgebaut worden sind. Und da fangen die ersten Probleme an. Diese Durchmischung der Gesellschaft hat nicht stattgefunden, sondern die ersten Zehntausenden sogenannten Aufbauhelfer kamen durchweg als Vorgesetzte. Das wurde noch hingenommen. Es gab einen Bereich übrigens, in dem es diese Durchmischung immer gab, beziehungsweise wo Ostdeutsche immer dominierten bis heute. Das waren die Wahlämter. Das muss man auch ganz klar sagen, also in dem die politischen Ämter, aber in allen anderen gab es immer eine Unterrepräsentation bis vor einigen Jahren, das hat sich mittlerweile ja auch verändert, womit niemand rechnete, beziehungsweise was die meisten Ostdeutschen wahrscheinlich nicht auf dem Schirm hatten, war, dass die Eliten mit ihren Netzwerken kamen. Und Eliten dazu neigen, sich aus sich selbst heraus zu rekrutieren. Das ist ein banaler Befund, den aber damals niemand auf dem Schirm hatte. Und genau das ist im Osten passiert. Und insofern muss man ganz klar sagen, es gab zentrale Bereiche im Osten, die waren von westlichen Eliten dominiert und das hatte fatale Auswirkungen. Nämlich all die Bereiche, in denen es, ich sag mal so, um Kulturkapital ging. Also in den Medien, Wenn dann die Mantelteile der Regionalzeitung in Thüringen oder in Sachsen irgendwo im Westen gemacht worden sind, dann kam das eben relativ schnell zu Konflikten, weil diese Mantelteile relativ wenig mit der Lebenswirklichkeit der Menschen im Osten zu tun hatten. Oder wenn es um die Deutung der jüngsten Vergangenheit ging, das war zwar auf der einen Seite immer ein Ost-Ost-Konflikt, aber auf einer größeren Ebene erschien das vielen so, dass das westlich verordnet sei, weil Eliten automatisch wahrgenommen worden sind, dass das Westler sind. Und das spitzte sich dann im Laufe der Jahre zu, weil es eben nicht zu einer Durchmischung kam, auch nicht zu einer adäquaten Repräsentation Ostdeutscher, sondern westliche Sozialisationsverläufe sich in diesen Positionen gewissermaßen immer weiter ablösten. Ostler nur dann eine Chance hatten, wenn sie ihre Ostherkunft mehr oder weniger versteckten, wenn sie nicht mit Ostthemen sich beschäftigten, wenn sie möglichst ihr Ostdeutschsein versteckten. Das machte Angela Merkel auf einer ganz oben Ebene. Ein berühmter ostdeutscher Literaturwissenschaftler aus Leipzig, nämlich Dirk Oschmann, machte das auf einer anderen Ebene. Und die wagten sich dann erst gewissermaßen heraus aus ihrer Deckung und machten sich als Ostdeutsche bekannt, wenn ihnen praktisch von ihrer Position her nichts mehr passieren konnte. Das ist im Übrigen ein Vorgang, der ist auch nicht ungewöhnlich. Das kennt man aus anderen Migrationsgesellschaften, dass Migranten in der Ankommensgesellschaft versuchen, ihre Herkunft zu verstecken, zu verschleiern, um dort irgendwie unterzutauchen, um Karriere zu machen, um anzukommen. Das war in Deutschland nach der Wiedervereinigung eben nicht anders. Das war ein probates Mittel. Das war auch ein kluges Mittel. Ich war nicht so klug, um das mal so klar zu sagen. Es war von mir, würde ich heute sagen, karrieretechnisch gesehen ein totaler Fehler, weil ich eben keine Karriere gemacht habe, keine akademische Karriere. Und das lag sicherlich nicht daran, dass ich irgendwie so bin, wie ich bin. Daran mag es auch gelegen haben, dass ich irgendwie jetzt nicht so das Anpassungs- und Einpassungsgen voll ausgebildet habe. Aber es lag eben, glaube ich, auch an diesen von mir beschriebenen Prozessen. Und das fällt uns heute gesamtgesellschaftlich insofern auf die Füße, dass AfD und BSW und Linkspartei, die drei, haben immer ihre antiwestliche Propaganda auch damit begründet, mit einem Kampf gegen die Eliten. Und Eliten waren Synonym für Westen. Und gerade im Osten, ja, also insofern, da sieht man, da schließen sich auch so die Kreise. Gleichwohl möchte ich auch sagen, ich glaube, in unserer Gegenwart spielt das eigentlich zunehmend immer weniger eine Rolle. Das hat auch etwas mit biologischen Prozessen zu tun, mit Sozialisationsprozessen. Aber das, wenn man die deutsche Einheit und den Verlauf und verstehen will und das, was sich in den letzten Jahrzehnten in Ostdeutschland abspielte, dann muss man das schon berücksichtigen. Ich will nur einen Punkt sagen, den viele Ostler nicht gern hören, der aber auch dazu zählt, warum es so schwierig war, Ostdeutsche als Eliten in welchen Positionen auch immer zu rekrutieren, außerhalb von politischen Wahlämtern. Viele sind so sozialisiert worden, dass Karriere machen etwas Negatives ist. Und tatsächlich haben das auch Studien gezeigt, dass es eine größere Scheu davor gibt, Verantwortung zu übernehmen, Karriere zu machen, in höhere Positionen aufzusteigen, dass diese Scheu und diese Abneigung im Osten weitaus größer ist und stärker ausgeprägt ist als etwa im Westen. Und das hat eben meines Erachtens auch etwas mit diesen historischen Ursachen zu tun.
Ja, und viele von denen, die Karriere hätten machen können, waren auch nicht mehr da, weil sie im Westen waren dann. Ne?
Das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn man sich dann nochmal, ich meine, da sind wir im Kernproblem von Ostdeutschland. Was ist eigentlich Ostdeutschland heute? Ostdeutschland ist ein Gebiet, dem viele, viele Millionen Menschen fehlen. Millionen, die vor 89 gegangen sind und auch 5 Millionen, die nach 1989 gegangen sind. Und da muss man jetzt nicht besonders polemisch sein, in gar keine Richtung, um zu sagen, das waren nicht die Immobilen. Das waren nicht die geistig Unbeweglichsten, die da gegangen sind. Das ist natürlich ein Humankapital, was Ostdeutschland heute fehlt. Wir wissen das, dieser Männerüberschuss, diese totale Überalterung Ostdeutschlands, zwei Faktoren, die einmalig in dieser Dramatik in Ostdeutschland sind, die haben eben auch etwas mit dieser Abwanderung zu tun. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank sind auch 2 Millionen Westdeutsche nach Ostdeutschland gekommen. Ich mag mir nicht vorstellen, wie Ostdeutschland ohne diese 2 Millionen Zugewanderten aus dem Westen aussehen würde, um das ganz klar zu sagen, dass die Wahlen in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg jetzt im September so ausgingen, wie sie ausgingen. Nämlich, ich sag mal so, die Demokratie kam offenbar noch mit einem blauen Auge davon, wobei ich der Meinung bin, wir stehen erst am Anfang einer dramatischen Entwicklung und nicht auf dem Höhepunkt. Aber dass das jetzt noch so einigermaßen irgendwie gehandelt werden kann, höchstwahrscheinlich hängt auch damit zusammen, dass 2 Millionen Westdeutsche nach Ostdeutschland gekommen sind und die nicht die klassischen AfD- und BSW-Wähler sind im Osten.
Der Blick auf die Gegenwart wird ja auch immer vom Blick auf die Vergangenheit geprägt. Im Osten natürlich vom Blick auch vor allem auf die DDR. Abermillionen sind in den vergangenen 35 Jahren in die Erforschung der DDR-Geschichte geflossen. Sie ganz vorn mit dabei. Und nun kommt im vergangenen Jahr ein Buch auf den Markt von Katja Heuer, also für mich ein Denkmal für den unbekannten Mitläufer in der DDR. Enorm erfolgreich, enorm wirkmächtig, hat die Aufarbeitung der SED-Diktatur zumindest in ihrer Vermittlung versagt.
Ja, ich glaube, man muss hier zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist die Aufarbeitung. Und Aufarbeitung war ein gesellschaftspolitischer Auftrag von Staat und Gesellschaft mit dem Ziel, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit in der ostdeutschen Gesellschaft zu verankern. Es war gewissermaßen ein geschichtspolitisches Ziel und deswegen sind da Milliarden geflossen. Und wenn man sich 2024 Ostdeutschland anschaut, dann muss man konstatieren, und ich mache das schon seit 10 Jahren, dieses Ziel ist nicht erreicht worden. Punkt. Etwas anderes ist die Frage der Wissenschaft und ich zähle Katja Heuer zur Wissenschaft, was natürlich im Bereich von Zeitgeschichte immer ein bisschen schwierig ist, weil es sind immer so Grenzbereiche, aber Katja Heuer hat ein Buch vorgelegt und der Kardinalfehler meines Erachtens in diesem wissenschaftlich erarbeiteten Buch besteht jetzt nicht so sehr darin, dass sie keine Quellen selber ausgewertet hat, das kann man als Historiker wie ich so ein bisschen moniere ich auch, oder dass sie die vorliegende Literatur nur sehr selektiv wahrgenommen hat. Würde ich sagen, okay, da könnte man jetzt so im Proseminar zeigen, auch wie man bestimmte Dinge vielleicht nicht macht. Könnte man also ihr handwerkliche Mängel nachweisen. Aber das Grundproblem in ihrem Buch, was ich habe, ist, dass sie Staat und Gesellschaft auf eine Art und Weise, vor allen Dingen in der Honecker-DDR oder in der Mauer-DDR, auseinandernimmt und auseinanderhält, als hätten die beiden miteinander nichts zu tun gehabt. Da gab es in ihrer Perspektive eine kleine Schicht, die den Staat irgendwie trugen. Das bleibt auch außerhalb des Politbüros sehr unbestimmt. Die SED kommt in diesem Buch im Prinzip nicht vor. Die Stasi kommt nicht vor. Der politische Justizapparat kommt nicht vor. Der ABV kommt nicht vor. Es kommt die ideologische Dauerbeschallung nicht vor. Es kommt der Schulunterricht nicht vor. Also viel so eine Dinge, die ganz wesentlich sind, um dieses staatliche System zu begreifen, kommen nicht vor. Stattdessen kommt eine Gesellschaft vor. Und da ist es ziemlich egal, ob der Mensch Offizier bei der NVA war oder das ein Ingenieur ist oder ob das eine Friseurin ist oder was auch immer. Die alle das Bild malen, naja, die da oben, das hatte doch mit meinem Leben nichts zu tun. Ich habe hier unten so mein Ding gemacht, habe mich abgeduckt und habe versucht, irgendwie durchzukommen. Und das ist meines Erachtens eben nicht korrekt. Das bedient aber eine Perspektive, die im Osten sehr verbreitet ist. Deswegen ist das, glaube ich, auch so erfolgreich gewesen, das Buch. Und es lässt vor allen Dingen unter anderem auch eine Frage ganz offen. Sie beschreibt das so alles, bla bla bla, und auf einmal bricht das Land zusammen. Warum eigentlich? Also ja, also und insofern, ich verstehe geschichtspolitisch die Zielrichtung, die die Autorin da betreibt. Wissenschaftlich würde ich sagen, hat das große handwerkliche und methodische Mängel, die man in einer Fachdiskussion und einer Fachdisputation hart kritisieren würde und müsste.
Nun haben in Thüringen zur Landtagswahl die Hälfte der Wähler AfD oder BSW gewählt. Sie waren ja eindringlich vor diesen beiden Parteien. Wenn ich auf die Wahlveranstaltung gehe von diesen Parteien, und sehe in die Gesichter der Menschen, wenn Björn Höcke oder Sarah Wagenknecht sprechen, da sehe ich eine Heilserwartung, ähnlich wie 1990 bei Helmut Kohl, als er im Osten gesprochen hat. Also es wird ja offensichtlich da eine Erwartung auch erfüllt.
Das hat Helmut Kohl wirklich nicht verdient, was Sie gerade gesagt haben. Das muss ich jetzt mal so deutlich sagen. Ich war nie ein großer Helmut Kohl-Fan, aber Helmut Kohl war im Kern am Ende eben doch immer Demokrat. Ich habe ihn auch privat mal erleben können und da hat er mich sehr stark beeindruckt, wie er für die Demokratie und eben auch zum Beispiel sich engagierte für die Stärkung der SPD im Osten. Eher der Christdemokrat. Ja. Es gibt so eine Heilserwartung. Das sieht man ja auch jetzt gut an diesen Wahlen im Osten. Da wird eine Partei gewählt, BSW. Die haben in Brandenburg 40 Mitglieder, in Thüringen hatten sie 75, in Sachsen 85. Und die Leute wählen ausschließlich Sarah Wagenknecht, die ja gar nicht auf dem Wahlzettel steht. Und das ist bei der AfD ein bisschen anders, aber doch ganz ähnlich. Und ich sehe aber nicht nur die Heilserwartung, sondern es ist eben für mich kein Zufall, dass beide Parteien Kreml-affin sind, dass beide Parteien keine Probleme damit haben, Putin-Narrative und Kreml-Narrative in Deutschland zu verbreiten, voller Inbrunst, dass beide dem Freiheits- und Verteidigungskampf der Ukraine Tag für Tag in den Rücken fallen, beide noch nie etwas von Putin und Kreml in dieser Frage gefordert haben. Das ist für mich alles kein Zufall, weil Russland ein autoritäres System repräsentiert, der Kreml das repräsentiert, was AfD und BSW, was ein Höcke oder eine Wagenknecht mit bestimmten natürlich Änderungen und Veränderungen in Deutschland auch anstreben. Das ist, für mich steht das außerhalb jeder Debatte. Das kann man an vielen Dingen auch zeigen und nachweisen. Und insofern, wenn man so stark auf einzelne Personen fixiert ist und weniger sich um Programme kümmert, was ja beim BSW sogar über den Parteinamen oder ich spreche eher vom Sektennamen, deutlich gemacht wird, dann ist das natürlich auch verbunden mit einer Heilserwartung, mit einem Personenkult, mit ja geradezu übermenschlichen Kräften, den man diesen Figuren attestiert.
Nun haben AfD und BSW mehr als die Hälfte der Sitze, zum Beispiel im Erfurter Landtag, zusammen. Die Sondierungen von CDU, Bündnis Wagenknecht und SPD laufen. Was sollen sie denn ihrer Meinung nach machen, diese Parteien, wenn sie irgendeine Koalition bilden wollen, wenn mehr als 50% diese Parteien gewählt haben, mit denen man ihrer Meinung nach nicht koalieren soll?
Also nochmal, nach meiner Befürchtung stehen wir erst am Anfang einer Entwicklung. Die CDU und auch die SPD haben sich mit in diese Situation, in der sie sich befinden, hineinmanövriert. Sie sind da nicht schuldlos. Wenn Kretschmann Wahlkampf führt gegen die Grünen, als wären die die Ausgebot der Hölle. Wenn Woidke einen Wahlkampf führt, indem er irgendwie versucht, möglichst die SPD gar nicht mehr zu erwähnen. Wenn alle Narrative benutzen, die die AfD benutzt, das macht die CDU in Thüringen und in Sachsen, das hat Woidke in Brandenburg gemacht, dann sind sie eben mit Schuld an der Situation, in die sie sich selbst manövriert haben. Also mein Mitleid hält sich da auch ein bisschen in Grenzen. Was ich nicht glaube, ist, dass es ratsam wäre, jetzt Koalition zu machen, weil abgesehen mal davon, dass jemand ein Wahlversprechen brechen müsste, denn eine Seite müsste so nachgeben, dass man überhaupt zueinander kommt. Die einen haben gesagt, unsere Bedingungen sind, dass es Absichtserklärungen gibt wegen Russland, wegen der Ukraine und wegen der Stationierung von NATO-Atom-Mittelstreckenraketen in Deutschland, was im Übrigen absurd ist, dass diese Forderung in Ostdeutschland erhoben wird, denn vom 2+4-Vertrag ist das sowieso ausgeschlossen, dass die in Ostdeutschland stationiert werden können, aber das bloß am Rande. Oder die anderen müssten an den Kern ihrer politischen DNA, nämlich an die Westbindung ran. Und wenn die das machen würden, CDU oder SPD, dann mag das in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg funktionieren. Aber die unkalkulierbaren Folgen wären in Hessen und in Bayern und in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein zu spüren, weil das viele im Westen nicht verstehen könnten, dass man den Kern auch der bundesdeutschen Identität, nämlich die Westbindung, aufgibt. Und das ist ja das, was Sarah Wagenknecht und was die AfD vor allen Dingen strategisch verfolgen. Die Herauslösung Deutschlands aus der NATO und aus der Europäischen Union. Und wenn da diese Parteien ihnen mit irgendwelchen Absichtserklärungen, so egal wie politisch relevant die dann auch sein mögen, entgegenkommen, wäre das eine Katastrophe. Was ist der Ausweg? Meines Erachtens gibt es als Ausweg nur die Minderheitsregierung. Das ist etwas, was in verschiedenen Ländern Europas immer wieder erprobt wird, was auch funktioniert, was aber natürlich extrem anstrengend ist, weil man eben immer wieder neue Mehrheiten beschaffen muss, natürlich mit allen reden muss, aber man entledigt sich so dieser Vorabsprachen, dieser Präambel zu einem Koalitionsvertrag, die eigene politische DNA, ich sage das mal so deutlich, wie es ist, zertrümmern würde.
Sagt der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Wir haben darüber gesprochen, welchen Wert Freiheit hat, wer sie bedroht, gegen wen sie verteidigt werden muss, wer sie geringschätzt und was das für unsere Gesellschaft bedeutet. Ich darf Sie noch hinweisen auf die nachfolgende Sendung Kultur heute. Am Mikrofon war Henry Bernhardt.